Liebe Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Rainer Brandt, guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe: Lukaschenko schlug vor, die Hochschulkooperation zwischen Minsk und Peking zu vertiefen. Nationalbank präsentiert den nationalen Sofort-QR-Zahlungsdienst KROK. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehender.
Das Aktuellste aus Belarus.
Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko schlug bei einem Treffen mit der Leitung der Peking-Universität vor, die Zusammenarbeit zwischen Minsk und Peking im Bildungsbereich zu vertiefen. Schon bei meinem Besuch hier vor 10 Jahren war mir klar, dass wir mit Ihrer Universität im Bildungsbereich etwas erreichen können. In den letzten 10 Jahren haben wir ein gemeinsames Programm entwickelt, um unsere jungen Leute an dieser Universität auszubilden. Aber ich möchte, dass Sie verstehen, wie ich das sehe. Die sind nur erste Schritte. Unser Programm muss weiterentwickelt werden. Wir müssen in die Tiefe gehen, damit die jungen Leute ihre Erfahrungen und Wissen, die sie hier erworben haben, in Belarus breit umsetzen könnten. Das Studium an einer der weltweit führenden Universitäten ist der erste Schritt. Und all dies geschieht im Hinblick auf die Produktion, die auf der Basis der Bildung entwickelt wird, die unsere Studenten hier erhalten. Das Thema praxisorientierter Bildungseinsatz wurde im Zusammenhang mit der Erörterung des gemeinsamen Bildungsprogramms zwischen den führenden Hochschulen beider Länder in der Fachrichtung Biotechnologie angesprochen. Die Studenten sollen nach Abschluss dieses Programms konkrete Unternehmen gründen und auf der Grundlage chinesischer Technologien in Belarus entsprechend Produkte herstellen. Vor allem im Bereich der Pharmakologie. Ihre Erfahrung und Technologien bei der Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen sind für uns äußerst wichtig, insbesondere im Hinblick auf das biotechnologische Profil, in dem wir die Zusammenarbeit begonnen haben. Belarus ruft die internationale Gemeinschaft auf, den Angriff auf den belarussischen Bus mit Kindern bedingungslos zu verurteilen. Das erklärte der ständige UN-Vertreter von Belarus Valentin Rybakov auf der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Belarus verurteilt diesen unmenschlichen terroristischen Akt aufs Schärfste und ruft die internationale Gemeinschaft auf, ihn bedingungslos zu verurteilen, für den es niemals eine Rechtfertigung geben kann und darf. Wir rufen den UN-Sicherheitsrat auf, diesen Verbrechen eine umfassende und erschöpfende Bewertung zu geben. Die Generalstaatsanwaltschaft von Belarus hat ein Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Angriff angeleitet. Der Angriff auf den Bus mit Kindern sei als terroristischer Akt eingestuft worden. Das Ermittlungskomitee von Belarus führte Ermittlungen durch, in deren Rahmen alle Umstände und Einzelheiten des Geschehens festgelegt und sorgfältig analysiert würden. Die Ukraine hat sofort erklärt, mit dem Angriff auf den Bus nichts zu tun zu haben. Heute haben wir Beweise, um mit voller Verantwortung zu erklären. Der Angriff auf den belarussischen Bus wurde mit einer kampfbereiten Drohne ukrainischer Herstellung durchgeführt. Diese Drohne gehört zum Typ DATS und ist mit Splittergeschossen ausgestattet. Sie verfügt über einen Gefechtsscope mit einer Sprengstoffmasse von etwa 1200 Gramm TNT-Äquivalent. Solche Drohnen sind eine Entwicklung der ukrainischen Ingenieurgruppe Stahlhornissen und nutzen die FPV-Steuerungstechnologie. Wer den Angriff an den belarussischen Bus verübte, handelte vorsätzlich und provokativ. Solche Handlungen sind eine bewusste Eskalation des Konflikts und zielen auf Einbeziehung von Belarus in den bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ab. Es ist der Versuch, einen Vorwand zu schaffen, um Belarus gegen die Ukraine aufzubringen und unser Land in den Krieg hineinzuziehen. Der Preis dieser Handlungen ist leider das Leben und die Gesundheit der Bürger von Belarus.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Die Nationalbank von Belarus hat den nationalen Zahlungsdienst KROK präsentiert. Dabei handelt es sich um einen einheitlichen Sofort-QR-Zahlungsdienst, mit dem Waren und Dienstleistungen direkt vom Bankkonto bezahlt werden können, ganz ohne Bankkarte. Wir erleben einen tiefgreifenden Wandel im Zahlungsverkehr. Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit sind keine Wettbewerbsvorteile mehr. Sie sind heute Grundvoraussetzungen. Deshalb haben wir die strategische Entscheidung getroffen, einen eigenen Zahlungsdienst zu entwickeln, der drei Schlüsselkriterien erfüllt: technologische Souveränität, maximale Geschwindigkeit, einfache Transaktionsabwicklung und absolute Sicherheit. KROK ist ein kleiner Schritt für den Nutzer, aber ein großer Fortschritt für die Zahlungsinfrastruktur unseres Landes, sagte Roman Golovchenko, Vorstandsvorsitzender der Nationalbank. Er betonte, dass die Entwicklung nicht nur auf dem Computer ausländischer Lösungen, sondern auf der Schaffung einer eigenen Lösung beruhe. Der Dienst wurde in Belarus unter Berücksichtigung der nationalen Regulierungsbestimmungen der Bedürfnisse belarussischer Banken und der Erwartungen der Endnutzer entwickelt. Ich bin überzeugt, dass das heute vorgestellte Produkt ein neuer Standard für Zahlungsdienste in unserem Land werden wird, betonte der Vorstandsvorsitzende der Nationalbank. Der Zahlungsdienst wird am 1. Juli in ausgewählten Geschäften in Minsk, Vitebsk, Gomel und Soligorsk sowie in Online-Shops eingeführt. Die Liste ist derzeit noch begrenzt, aber nach erfolgreichen Tests an ausgewählten Standorten werden große Einzelhandelsketten den Dienst auch in ihren anderen Filialen anbieten.
Kurz zum Sportgeschehen.
Der belarussische Ruder Evgeny Zolotoy gewann Silber in der dritten Etappe des Ruder-Weltcups 2026, die im schweizerischen Luzern stattfand. Im Finale der Männer Einer zeigte Zolotoy die zweitbeste Zeit und lag weniger als 2 Sekunden hinter dem Olympiasieger von Paris, dem deutschen Ruder Oliver Zeiler. Den dritten Platz belegte der Amerikaner Samuel Melvin. Bereits vor einem Monat war Evgeny in der ersten Weltcup-Etappe in Spanien ebenfalls Zweiter. Zuvor hatte Zolotoy auf der Regattenstrecke in Luzern alle Läufe gewonnen. Insgesamt streben die Belarussen in 3 Wettbewerben nach Medaillen. Maxim Grebowski, Fjodor Schorach, Roman Schabatko und Pavel Sinenka belegten den 4. Platz im Männer-Doppel-4. Im Männer-8 belegte das Team von Belarus den 5. Platz. Im Frauen-Doppel-2 schieden unsere Alexandra Golubenkova und Veronika Ananska im Halbfinale aus. Die belarussischen Sportler setzen ihre Vorbereitung auf das kontinentale Forum vor, das vom 31. Juli bis 2. August in Italien stattfindet. Der wichtigste Wettkampf der Saison im Rudern, die Weltmeisterschaft, findet vom 24. bis 30. August in den Niederlanden statt. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des belarussischen Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Belta und anderer Quellen vorbereitet. Irina Brandt, Minsk.
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden, www.radiobelarus.by.
Beste belarussische Musik können Sie auf der Welle von Radio Belarus hören. Verschiedene musikalische Richtungen. Die ganze Vielfältigkeit der belarussischen Musik. Die besten und vielversprechenden Musiker von Belarus turnen für Sie.
днібя ти вранок перемоги, у дні, коли ти хороше вірос, усе твоє надії тривоги я в серці нес, я в серці нес. Мой родний Мінськ під небом журавлиним, живи, квітней під зоркой золотой, ти для мене на всій землі годіни. Тебе люблю я всій душой, я до тебе з усіх дорог вернуся. Моя тут партизанская сім'я, ти мені пробач, коли я зажурнуся. Для вічного, для вічного огня, мой родний Мінськ під небом журавлиним, живи, квітней під зоркой золотой, ти для мене на всій землі години. Тебе люблю я всей душой. Спокойное дітей твоїх дихання, шумі над їх колисками листвой. Моє ти раннє, моє коханнє, і вечір синій, синій мой. Мой родний Мінськ під небом журавлиним, живи, квітней под зоркой золотой, ти для мене на всій землі години. Тебе люблю я всій душой. Журавлиним, живи, квітней под зоркой золотой, ти для мене на всій землі години. Тебе люблю я всій душой, тебе люблю я.
Sommer an Radiostation Belarus. Warmer Abend, leiser Wind und frischer Schober. Schlafen legten sie mich auf den Boden. Über Wegen merke ich kaum den Staub bewegen. Mondesichel hält der Himmel inne, glühend streicheln Sterne meine Sinne. weinen Feuer, gleiten drunter Sterne, Eule rauschte mit den Flügeln in der Ferne. Seelisch mit Natur verflochten seh ich, Winde über mir die Sterne zittern lassen, hör ich in der Stille Gräser wachsen. Maxim Bogdanowitsch in Übersetzung ins Deutsche.
Тебе, город мой, яркой радугой краски. Светит мягко луна, в парках звезды застыли, клен с березкой вдвоем вальс любви закружили. Вьются ленты огней, как божественны тени, мой нарядный дворец. Ты волшебно красив, как вечерние трели. Минск, вечерний восторг, город мой, серебро небосвода. Мой уютный дворец, хорошо мне с тобой, ты творенье сердец. Год от года, Минск, вечерний восторг, город мой, из легенды и сказки. Мое сердце поет о тебе, город мой, яркой радугой краски. Творенье сердец, ты цветешь год от года. Минск, вечерний восторг, город мой, из легенды и сказки. Мое сердце поет о тебе, город мой, яркой радугой краски.
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat beiseite. Reiseführer durch Belarus. Alles über touristisches Angebot des belarussischen Landes.
Ich begrüße alle Reiseliebhaber auf den Wellen von Radio Belarus. Hier ist das Projekt Reiseführer durch Belarus. Im Studio arbeitet für Sie Irina Brandt. In der heutigen Sendung machen wir uns mit einer Stadt im Bezirk Minsk Volozhin bekannt.
Reiseführer durch Belarus.
Heutzutage ist Volozhin eine moderne Stadt und das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Bezirks mit einer gut ausgebauten Infrastruktur. In der Stadt gibt es mehrere Industriebetriebe, die Backwaren, Süßwaren, Wurstwaren, Milchprodukte, Baumaterialien und Leinenwaren herstellen. Wann wurde sie gegründet? Wem gehörte der Ort früher? Welche Persönlichkeiten haben die Region Volozhin berühmt gemacht? Die Antworten auf diese und andere Fragen erfahren wir von Nadezhda Kowalenko, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Heimatmuseums von Volozhin. Das Museum wurde 2006 eröffnet. Das Gebäude sieht aus wie ein Landgut. In diesem Jahr feiert es sein 100-jähriges Bestehen. Das Gebäude selbst wurde 1926 für den Bürgermeister von Volozhin oder einfacher gesagt den Stadtvorsteher erbaut, daher mit seiner Familie lebte. Es handelte sich genau genommen um ein Familienhaus. Zu Sowjetzeiten befand sich hier ein Kindergarten und später im Jahr 2006 wurde dann das Heimatmuseum eröffnet. Früher gab es in diesem Gebäude drei Eingänge, aber da die Ausstellungen eingerichtet werden mussten, ist der Haupteingang nun nicht mehr zugänglich. Heute kann man dort nur noch Fotos machen. Mittlerweile hat sich einiges verändert, aber die Architektur selbst ist erhalten geblieben. Was zieht Touristen in diesem Museum an? In unserem Museum kann man die Geschichte von Volozhin selbst und der früheren Besitzer erfahren. Sehr oft ziehen interessante Gebäude wie die Kirche oder Palastkomplex der Familie Tyshkevich mit dem Wintergarten die Aufmerksamkeit der Touristen auf sich. Und genau hier kann man mehr über sie erfahren. Seit dem Jahr 1400 war die Stadt im Besitz einer ganzen Reihe von Magnaten. Doch als die wohl herausragendsten Vertreter lassen sich wohl Tyshkevich nennen. Denn gerade Josef Tyshkevich übernahm Volozhin im Jahr 1803 und leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung der Stadt. Schon zu dieser Zeit lebte eine große Anzahl von Juden hier, auf dem Gebiet von Volozhin und im gesamten Bezirk. Und er war es, der ihr Handwerk unterstützte, ihnen den Handel erlaubte und ihre Rechte niemals einschränkte, wodurch die Stadt wuchs. Juden durften Handwerk betreiben, sie durften beispielsweise Schuhe verkaufen und dort lernen. Die größte Zahl an Yeshiva-Schülern betrug beispielsweise 500, aus der Dutzende von Rabbiner hervorgingen. Und wir hatten auch Synagogen, das waren Gebetsstätten für Juden, aber leider sind sie nicht erhalten geblieben. Von einer der Synagogen, die auf dem Platz stand, ist nur noch das Erdgeschoss übrig geblieben. Früher war dort ein dreistöckiges Gebäude. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie sind auf den Wellen von Radio Belarus. Wir setzen unsere Sendung vor. In welchem Jahr wurde die Stadt Volozhin gegründet? Welche Legenden ranken sich um sie? Darüber und vieles mehr erfahren wir von Nadezhda Kowalenko. Die erste schriftliche Erwähnung von Volozhin stammt aus dem Jahr 1400, als deutsche Soldaten die Kreuzritter hier vorbeizogen. Sie bezeichneten Volozhin damals als Vorschreiner. Seit diesem Zeitpunkt beginnt die Chronik. Doch es gibt noch eine andere Legende über Waloschen. In der Nähe des heutigen Bahnhofs fließt ein kleiner Fluss, der Waloschenka heißt. Früher war er natürlich viel größer. Und es gibt eine Legende, dass früher Ochsen auf Russisch wohl über diesen Fluss getrieben wurden. Und die Menschen ruhten sich dort aus und riefen sehr oft Ochsen, Ochsen, auf Russisch Waloschen, Waloschen. Und darauf entstand der Name der Stadt. So gründeten sie die Stadt selbst. Sie wählten einen guten Standort, denn die Stadt liegt auf 7 Hügeln, genau wie das antike Rom und viele andere Städte. Außerdem war die Lage sehr günstig, denn es gibt einen Fluss und ganz in der Nähe liegt die Nelibokske Pusche, also ein Waldgebiet, in dem man jagen konnte. Was kann ein Tourist im Heimatmuseum von Waloschen sehen und welche Ausstellungen sind dort zu finden? Das erzählte die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Heimatmuseums Надежда Коваленко. Der Anfang unserer Ausstellung beginnt mit der Natur. Warum? Weil Нелибокская Пуща ein so beträchtiges Teil des Bezirks Waloschen und wohl die wichtigste Touristenattraktion ist. Wir zeigen hier für Jahrzehnte und die Tiere, die man im Nationalpark beobachten kann. Eines davon ist zum Beispiel der Marderhund, der nach Belarus gebracht wurde, sich hier gut eingelebt hat und bei kleinen Kindern oft großes Interesse weckt. Der nächste Teil unseres Museums ist der Geschichte des Bezirks seit den frühesten Zeiten gewidmet. Hier haben wir Stände, an denen Informationen dargestellt sind, sowie die Exponate selbst. Hier ist die erste Tafel, auf der genau diese Zeit dargestellt ist, nämlich die Stein- und Bronzezeit. Hier kann man Informationen über die Sinnungshügel im Gebiet Waloschen und die Grabstätten erhalten, von denen es im Gebiet Waloschen etwa 3 gibt. Sie alle sind in der staatlichen Liste der historisch-kulturellen Werte von Belarus verzeichnet. Weiterhin wird der Bezirk als Teil des Großfürstentums Litauen und des polnisch-litauischen Staates präsentiert. Und hier haben wir interessante Exponate. Es handelt sich um Münzen, die schon ziemlich alt sind und mit denen man gerade auf dem Gebiet des Großfürstentums Litauen bezahlt hat. Ein weiterer Abschnitt ist dem Völkermord und dem großen Vaterländischen Krieg gewidmet. Er ist in 2 Teile gegliedert. Der erste Teil befasst sich mit dem Völkermord am jüdischen Volk, der zweite speziell mit unserem eigenen Volk. Hier kann man sich über die wichtigsten Orte informieren, an denen Ghettos und vieles mehr existierten. Гетто. Waloschen ist ein einzigartiger kultureller Ort, an dem sich die Geschichten großer Magnaten, die spirituellen Traditionen des Judentums und die unberührte Natur miteinander verpflichten. Das Heimatmuseum dient als Ausgangspunkt für eine eingehende Erkundung dieser gastfreundlichen Region. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute haben wir dem Heimatmuseum von Waloschen einen Besuch abgestattet. Wir haben interessante Fakten aus der Stadtgeschichte erfahren, sind durch die Flure des ehemaligen Herrenhauses spaziert und haben die Ausstellung sowie die ungewöhnlichen Exponate kennengelernt. Mit Ihnen war Irena Brandt. Bleiben Sie auf den Wellen von Radio Belarus.
Live von vor Ort. Ein Spaziergang.
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden, www.radiobelarus.by.
Beste belarussische Musik können Sie auf der Welle von Radio Belarus hören. Verschiedene musikalische Richtungen. Die ganze Vielfältigkeit der belarussischen Musik. Die besten und vielversprechenden Musiker von Belarus turnen für Sie.
Песнями, и одразу шлях мой светлей. Быцем стало утульней у поветры над весями, и в душе стало крыху теплей. И по-иншему колы дорозе звенять, и шумять в буйных кронах листы. И у яким не доводилось месы вы. За усёды им кнусь оттуды. Там, где зя и солнце пламя нет, вольной песни полёт. Марой жить наяве и уснеть, это твоё и моё.
Der Tax-Free Service ist eine Steuerrückerstattung für Nichtresidenten der Eurasischen Wirtschaftsunion und eine Ersparnis beim Einkauf von bis zu 15%. Beim Kauf von Waren ab 80 belarussische Rubel stellen Sie einen Tax-Free-Check aus, indem Sie einem Angestellten im Geschäft Ihren Reisepass vorlegen. Der Tax-Free-Check wird von Kassenbelegen und einem speziellen Umschlag begleitet. Bei der Ausfuhr von Waren aus der Republik Belarus lassen Sie sich auf dem Tax-Free-Check eine Ausfuhrbestätigung ausstellen, indem Sie dem Zollbeamten die Waren in verpackter Form vorlegen. Tragen Sie die erforderlichen Daten in den Check ein. Legen Sie ihn in einem speziellen Umschlag in einer Box mit der Aufschrift Tax-Free und lassen Sie sich den Betrag auf Ihrer Bankkarte erstatten. Oder Sie wenden sich an eine Unterabteilung der belarussischen Bank Belarus Bank und erhalten die Erstattung in Bar.
Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA. Aus all diesen Ländern trifft in unserer mehrsprachigen Redaktion die Post von Ihnen ein, liebe Freunde von Radio Belarus. Zweimal wöchentlich bringt die Sendung Hörerclub die Kommunikation mit dem Hörerkreis ins Rampenlicht. Frisch eingetroffene Post, Einträge aus dem Gästebuch, Telefoninterviews mit den Hörern, Spannendes aus dem Alltag von Radio Belarus, Beantwortung gestellter Fragen und Grüße an die Stammhörer des Senders. Der Hörerclub mit Herz für unsere treuen Freunde.
Ich grüße Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Welle. Im Studio Irena Brandt. In der Sendung Hörerclub geht es über die Post von Ihnen oder antworte ich ausführlich auf Ihre vorigen Fragen. Ich möchte Sie auch dazu anregen, diesem Programm Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare zu unseren Programmen, Ihre Wünsche für unser Radio und auch über Ihre Geschichten. Jeder Brief von Ihnen wird beantwortet.
Ungezwungene Atmosphäre, schöne Musik, selige Unterhaltung und gute Laune bei Radio Belarus. Willkommen im Hörerclub.
Liebe Freunde, zusammen mit Nastja Werner bekommen wir wöchentlich Ihre Briefe, E-Mails und Antworten auf unsere Fragen. Es ist wirklich angenehm, Ihr Feedback zu erhalten. In der heutigen Sendung setzen wir unsere Entdeckungsreise durch die wunderbare Stadt St. Petersburg aus der Sicht unseres geschätzten Zuhörers Michael Lindner fort. Los geht's! Diese Stadt St. Petersburg ist die nördlichste Millionenstadt der Welt mit fast 5 Millionen Einwohnern. Gleich unter drei Namen ist die Stadt bekannt: Petrograd, Leningrad und St. Petersburg. Hier spiegeln sich die historischen Wirren der Geschichte dieser Stadt deutlich wider. 200 Jahre lang war St. Petersburg die Hauptstadt des russischen Zarenreiches. Das alles änderte sich 1917, dem Beginn der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Auch die Belagerung der Stadt im Zweiten Weltkrieg und schließlich der Zusammenbruch der Sowjetunion hinterließen spürbare Spuren. Heute ist St. Petersburg die zweitgrößte russische Metropole hinter Moskau. Es soll etwas über 2300 Paläste geben. Ob am Newski Prospekt oder am Ufer der Neva, es sind tatsächlich nur aneinandergereihte Paläste zu sehen. Aber kein Wunder, denn es war hier nur Adligen erlaubt, ihre Wohnsitze zu errichten. So entstand ein Palast nach dem anderen. Viel trug der aus der italienischen Schweiz stammende Städtebauer und Architekt Domenico Tresini zur architektonisch-künstlerischen Vollkommenheit St. Petersburg bei. Gegründet wurde die Stadt 1703 von Peter dem Großen. Es ist eine am sumpfigen Gelände im Neva-Delta errichtete Stadt, die auf dem Reisbrett entstand. Landschaftlich liegt die Stadt sehr reizvoll an der karelischen Landenge zwischen dem Ladogosee und dem Kronstädter Bucht Ostsee. Viele Kieferwälder bereichern die Landschaft. Endlich waren wir im Zentrum der Stadt angekommen. Bevor der Bus direkt an der Isaakskathedrale parkte, gab es noch einen kleinen Shoppingstopp in einem riesigen Souvenirladen. Hier konnte man sich mit allerlei Mitbringsel entdecken, die eigentlich niemand braucht. Oder vielleicht doch eine hölzerne bunt bemalte Matryoshka. Russischer geht es wohl kaum. Ja, diese ineinander schachtelbare Holzpuppen in Eiform sind schon einmalig. Ursprünglich als Fruchtbarkeitssymbol gedacht, werden sie heute oft jungen Brautpaaren geschenkt, um an den zu erwünschten Kindersegen zu erinnern. Familienpolitik auf Russisch. So, Schnellhaus aus dem Bus und das erste historische Highlight stand zum Anfassen vor uns, die Isaacs-Kathedrale. Um sich dieses geweihte Bauwerk vorstellen zu können, ganz kurz einige statistische Informationen. Die Vorgänger bauten diese Kathedrale, die ursprünglich aus Holz gebaut wurden, stammen aus dem 18. Jahrhundert. Der heutige Bau aus Stein entstand 1818, also im 19. Jahrhundert. Die Kirche ist 111 Meter lang, 97 Meter breit und 101 Meter hoch. Der Durchmesser der vergoldeten Hauptkuppel beträgt 26 Meter. In der Kirche finden mehr als 10.000 Menschen Platz. Damit ist die Isaacskathedrale die größte Kirche St. Petersburgs und einer der größten sakralen Kuppelbauten der Welt. Auf der Liste der 10 größten sakralen Kuppelbauten rangieren die Isaacskathedrale auf Platz 9. Gottesdienste gab es bis 1928. Danach wurden diese verboten. Die Kirche diente als Museum. Nach der politischen Wende sind seit 1990 wieder Gottesdienste möglich. Natürlich wäre Zeit gewesen, um diese Kirche auch zu besuchen, aber das hätte viel Zeit gekostet. Wir entschieden uns zu Fuß die Prachtstraße der Stadt, den Nevsky Prospekt, aufzusuchen. Mit 4,5 Kilometer ist er nicht nur die Straßenperle St. Petersburgs, sondern gleichzeitig auch die berühmteste Straße ganz Russlands. Diese Prunkstraße ist gesäumt von unzähligen historischen Paläen, einigen Kirchen, sowie zahlreichen Cafés, Museen und Kinos, aber auch einigen bewunderswerten Brücken. Auch ein großes Kaufhaus sowie das luxuriöse Grand Hotel Europa haben hier Position bezogen. Natürlich findet man auch typische Gaststätten mit Selbstbedienung, wo man sich da gut mit russischen Speisen versorgen kann. Aber es ist nicht einfach, ohne Russischkenntnisse zu verstehen, was da alles angeboten wird. Es dauerte schon einige lange Minuten, ehe unsere Teller mit Schaschlik und Hähnchensteak belegt waren. Aber es war sehr schmackhaft, unser erstes und bestimmt einziges Essen in Russland. Gut gestärkt setzen wir unseren Spaziergang fort und bestaunten immer wieder die großartigen Paläste des Nevsky Prospekts. Aber nicht nur die Bauten faszinierten uns, sondern auch die überall auffallende Sauberkeit in den Straßen und Parks der Stadt. Nicht lange dauerte es und wir standen auf einem der bestimmt schönsten und eindrucksvollsten Platzanlagen der Welt, dem Dvorzower Plochadj, dem Schlosspalast. Abgesehen von den wundervollen Gebäuden ringsum fällt einem zuerst die 47 Meter hohe Alexandersäule ins Auge. Sie erinnert an Russlands Sieg über die napoleonischen Truppen. Und siehe da, das Gebäude bläulich-grün mit vergoldeten weißen Säulen auf der Nordseite des Platzes ist doch, na klar, das weltberühmte und geschichtsträchtige Winterpalast. Hier knallte mir plötzlich Gedanken aus meiner höchsten Rügen durch Kopf, als meine Russischlehrerin voller Enthusiasmus von großen sozialistischen Oktoberrevolution, vom Sturm auf Winterpalast und natürlich von Lenin und dem Panzerkreuzer Aurora erzählte. Als ich mich wieder etwas gefangen hatte, musste ich tatsächlich über mich lachen. Wo kamen diese Erinnerungen bloß her? Das Winterpalast beherbergt die Ermitage mit den faszinierenden Kunstsammlungen der russischen Zaren. Sie ist das größte Kunstmuseum der Welt. In der 350 Ausstellungsräumen kann man über 65.000 Ausstellungsstücke bewundern. Insgesamt beherbergt die Ermitage über 2,7 Millionen Kunstobjekte. Das sind wieder russische Dimensionen, die kaum nachvollziehbar sind. Natürlich brannte in uns sofort der Wunsch, wenigstens einen kleinen Teil der Ermitage zu besichtigen, aber dazu fehlte einfach die nötige Zeit. Um alle Räumlichkeiten und Ausstellungsstücke in der Ermitage zu besichtigen, muss man etwa einen Weg von 24 Kilometern zurücklegen. St. Petersburg mit allen seinen 250 Museen und unzähligen Sehenswürdigkeiten zu erkunden, würde garantiert einige Wochen oder Monate in Anspruch nehmen. Ein guter Grund, St. Petersburg erneut zu besuchen. Des Vidania, auf Wiedersehen St. Petersburg, vielleicht zu den traumhaften weißen Nächten mit der Chance, dass man sich für immer in diese Stadt verliebt. Mit der Chance, dass man sich für immer in diese Stadt verliebt. Magische Lichter rund um die Uhr machen die Stadt zu dieser Zeit, Ende Mai bis Mitte Juli, zum romantischsten Ort der Welt. Das nächste Highlight stand auf dem Programm. Nur wenige Kilometer von der Isaakskathedrale entfernt wartete bereits am Ufer der Neva ein kleines Ausflugsschiff auf uns. Ja, das war eine wundervolle Abkühlung, da das Thermometer bereits auf unglaubliche 29 Grad gestiegen war. Für St. Petersburg im September eine sagenhafte und total ungewöhnliche Temperatur. Selbst unser russischer Reiseleiter bestätigte, dass er sich kaum an ein solches Wetterphänomen erinnern kann. Ob nun normal oder unnormal, das war uns zum Zeitpunkt vollkommen egal. Schöneres Wetter für einen Bootsausflug konnte man sich nicht wünschen. Nur noch Leine los und schon ging es die Neva stromaufwärts. Jetzt hieß es zurücklehnen und genießen. So schipperten wir langsam am Winterpalais mit Hermitage und Admiralität vorbei und war über die Ausmaße des gesamten Gebäudekomplexes erstaunt. Vom Schiff aus hat man auf das Winterpalast einen ganz anderen Blickwinkel, auch wenn man von hier aus nur die Gebäuderückseiten sieht, als wenn man unmittelbar davor steht. Ob Steuerbord oder Backbord, wo man hinterblickte, sind die Ufer von traumhaften Palästen gesäumt. So etwas kann man eben nur in dieser Stadt bewundern. Das macht St. Petersburg zu einem echten und lebendigen städtebaulichen Kunstwerk. Die Quelle der nur 74 Kilometer langen Neva ist die Ladogasee, der europaweit der größte Süßwassersee ist. Er liegt im Nordwesten Russlands zwischen St. Petersburg und dem Süden der Republik Karelien nahe der Grenze zu Finnland. Die gesamte Wasserversorgung St. Petersburgs wird aus diesem See entnommen, nicht wie viele Einheimische glauben aus der Neva. Die Neva ergießt sich nach dem Durchqueren der Stadt in die Neva-Bucht der Ostsee in den finnischen Meerbussen. Mit 600 bis 1300 Meter Breite und einer etwaigen Tiefe von 25 Metern ist sie einer der wasserreichsten Ströme Europas. Immer weiter ging es stromaufwärts, die Paläste nahmen keine Ende. Vor uns dann wieder vertraute Bilder, die schon jeder einmal im Fernsehen gesehen hat. Die Peter-Paul-Festung, die auf der sogenannten Heiseninsel liegt. Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert und gehört heute ebenso wie die historische Innenstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Diese große Festungsanlage ist wegen der vielen Ausstellungen und Museen ein Touristenmagnet, aber auch gleichzeitig ein Erholungsgebiet der Großstädter. Nicht weit davon liegt wohl das berühmteste Schiff der ehemaligen kaiserlich-russischen Marine, der legendäre Panzerkreuzer Aurora. Heute dient er als Museums- und Veranstaltungsschiff, wie zum Beispiel dem Gelöbnis von Marinekadetten. Die Aurora soll aber auch an den Beginn der großen sozialistischen Oktoberrevolution erinnern. Angeblich sollen von ihm am Abend des 25. Oktober 1917 die Startschüsse zum Sturm auf das Winterpalais aufgefeuert worden sein. Ob das tatsächlich so war, konnte bis heute nicht eindeutig bewiesen werden. Aber die Russen glauben fest an ihre Aurora. Es soll ebenso sein. Allerdings ist vom Original nicht mehr allzu viel übrig geblieben, da mehrmals große Instandsetzungsarbeiten nötig waren. Aber das spielt keine Rolle, ist er doch ein erhaltenswertes Reliquie aus der russischen Geschichte. Fliegend schnell waren fast 3 Stunden Erlebnisfahrt auf der Neva vorüber. Glücklich, zufrieden und tief beeindruckt ging es mit dem Reisebus zurück zur Marinefassade Pier 1, dem Liegeplatz unserer AIDA Prima. Michael Lindner.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Lieber Michael Lindner, vielen Dank für diesen wunderbaren Bericht über die Stadt. Ich bin mir sicher, dass nicht nur ich neugierig auf deine Eindrücke war. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, St. Petersburg persönlich zu besuchen, aber nach deinen Erzählungen habe ich noch mehr Lust bekommen, diese wunderbare Stadt zu erkunden. Ich hoffe, dass auch meine Träume eines Tages wahr werden. Vielen Dank, dass du weiterhin bei uns auf den Wellen von Radio Belarus dabei bist. Wir warten sehr auf deine neuen Berichte.
der Hörerclub auf Radio Belarus.
Herzlich willkommen bei Hörerclub. Ich hoffe, dass die heutige Sendung interessant war. Wir freuen uns sehr auf Ihre Briefe und begrüßen jeden einzelnen davon, auch wenn Sie Kritik und Anmerkungen vorzubringen haben. Wir schätzen Ihre Offenheit sehr. Wir warten auf Ihre Briefe per Post oder E-Mail und freuen uns auch auf Ihre Karussellkarten. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio-belarus@tvr.by. Hier ist unsere Adresse, unter der wir gerne Ihre Briefe per Post erhalten. Radio Belarus 220029, Hasne für Minsk, Republik Belarus. Danke, dass Sie Radio Belarus treu bleiben. Ich verabschiede mich nicht. Bis bald.
Sie schreiben uns in unterschiedlichen Sprachen aus aller Welt. Wir nehmen Ihre Post stets mit viel Herz entgegen und erwidern Sie jede Woche in der Sendung, wo die Kommunikation mit den Hörern ganz groß geschrieben wird. Wir laden alle Freunde von Radio Belarus herzlich ein, uns im Hörerclub Gesellschaft zu leisten.
Beste belarussische Musik können Sie auf der Welle von Radio Belarus hören. Verschiedene musikalische Richtungen. Die ganze Vielfältigkeit der belarussischen Musik. Die besten und vielversprechenden Musiker von Belarus turnen für Sie.
Коли бывает, что мне тяжковато и не приходит нияк ночью сон, я вспоминаю батьковскую хату, и як у полі цвіте синій лён. Ідуть ночные теленовины, мелькают Лондон, Париж, Вашингтон. А только засну, бачу поле за млином, дивно цвете синий лен. А только засну, бачу полі за млином, дзіўна цвіце синій лён. І знов не спіться, все проглядаю, як быцам стужку немога кіно. З пам'яті в очі батьків випливають, їх я не бачив, не бачив давно. Бягуть ночные теленовины, мелькают Лондон, Париж, Вашингтон. Над Лондоном дождь, а у полі за млином дивно цвіте синій лён. Над Лондоном дождь, а у цвіте синій лён. Дякую.
калісьці у родной хаце народила тебе мати там, твоя родима, там твоя земля, речки, пущи и озёры, сердцу любые просторы, синий лён у полі, спадщина твоя. Спадщина твоя, спадщина твоя. Тут твоя земля.